Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, als Text zum heutigen Karfreitag, als Wort Gottes hören wir und lesen wir miteinander Johannes 19, die Verse 16 bis 30. Johannes 19, 16 bis 30. Sie nahmen aber Jesus hin und führten ihn fort. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war geschrieben auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Unterkleid. Das Unterkleid aber war ohne Naht von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria des Kleopas Frau und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zum Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun dort ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte. Liebe Geschwister, da geht er hin, unser Herr, aller Herr. Denn Jesus ist ja aller Menschen Herr. Ganz egal, ob sie das begreifen wollen, ob sie es begriffen haben und anerkennen oder nicht. Eines Tages werden sich, willentlich oder widerwillen, alle Knie vor ihm beugen. Ganz besonders war er damals der Herr seines Volkes Israel. Aber dieses Volk will ihn nicht als seinen Herrn und König und Heiland annehmen. In diesem Vers 17 ist es wieder einmal ein kleines Wörtlein, in dem so viel Bedeutung steckt. Hinaus. Das ist nicht nur eine Ortsangabe. Das ist es auch und als solche ist es richtig. Ich habe uns mal eine Karte mitgebracht von Jerusalem zur Zeit Jesu. Und da sieht man, hier rechts, da ist Golgatha, das Grab. Unten der Tempelplatz, das Kidrontal, der Ölberg, damit man eine grobe Orientierung hat. Und wir sehen, Golgatha liegt direkt vor den Toren der Stadt. Also ist das hinaus soweit richtig. Wir sehen auch den Kreuzweg, der von dem Prätorium der Burg Antonia hinausführt, wo von Pilatus verurteilt wurde, einige hundert Meter, auf dem er das Kreuz, genauer den Querbalken des Kreuzes, trug, bis er zusammenbrach und bis dann Simon von Kyrene die restliche Strecke übernehmen musste. Hinaus. Aber liebe Geschwister, diese Ortsangabe hinaus hat vor allem eine zutiefst geistliche Bedeutung. Das Volk Gottes will seinen Herrn nicht nur anerkennen, es hat definitiv keinen Platz für ihn. Es duldet ihn nicht in seiner Mitte. Es weist ihm die Tür. Das Drama von Weihnachten wiederholt sich auf tragische Weise. Auch da wissen wir in der Weihnachtsgeschichte nach Lukas, heißt es, es war kein Raum in der Herberge. Ob man diese Herberge und wo er dann schließlich war, als eine Höhle am Rande Bethlehems betrachtet, ob es ein Stall im Haus war. Auf jeden Fall sagt dieser Satz, es war keine ordentliche, es war keine angemessene Unterkunft für ihn da. Kein Raum. So war es bei seiner Geburt und so war es auch jetzt. In 30 Jahren hat sich nichts geändert. All seine Wunder, seine vollmächtigen Predigten und seine ganze Liebe zu seinem Volk können nichts daran ändern. Sie wollen und sie wollten ihn nicht haben. Es ist kein Raum für ihn in ihrer Stadt. Es ist kein Raum für ihn in ihren Herzen. Und so muss er hinaus aus seiner Stadt. Das ist ja die nächste Dramatik. Es ist ja seine Stadt. Jerusalem ist die Stadt des Herrn wie keine andere auf der Welt. Gewiss ist er der Herr der ganzen Welt. Und jede Stadt ist so gesehen auch seine Stadt. Alles gehört ihm. Über alles ist er der Herr. Aber Jerusalem ist eben in ganz einmaliger Weise seine Stadt, die Stadt des Herrn. Diese Stadt hat er sich auserwählt, schon seit David an. Hier soll sein Tempel gebaut werden. Hier wollte er in besonderer Weise angebetet, gesucht und gefunden werden. Hier wird er einmal wohnen und regieren. Diese Stadt ist gewissermaßen mit ihrem Namen schon gleichbedeutend für die Gegenwart Gottes. Und deshalb trägt er einmal die Ewigkeit, wo die Hütte Gottes bei uns Menschen sein wird, wo Gott mitten unter uns wohnt, den Namen dieser Stadt, das neue Jerusalem. Der Name dieser Stadt ist schon Programm. Gott wohnt bei den Menschen. Und in dieser Stadt, wo Gott wohnt, wo Gott mit den Menschen sein will, in dieser Stadt haben sie keinen Platz für den Herrn dieser Stadt. Kein Raum. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es gibt eine humorvoll tragische Anekdote dazu aus Amerika, zu diesem Themenbereich. Ein Schwarzer ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Jetzt möchte er in einer wohnortnahen Gemeinde Mitglied werden. Aber die nächste Gemeinde, die er findet, das ist eine wohlhabende, gut situierte, gut bürgerliche, weise Gemeinde. Nichtsdestotrotz, unverzagt, im fröhlichen Wissen, dass in Christus ja alle Menschen Brüder sind, alle Christen Brüder sind, nicht alle Menschen, aber alle, die zu Jesus gehören, bittet er also um Aufnahme. Man hört ihn freundlich zu. Und dann weist man ihm ebenso freundlich die kalte Schulter. In dieser gut situierten weißen Gemeinde ist für einen Schwarzen, auch wenn er zu Jesus gehört, kein Platz. Dieser schwarze Christ ist traurig und empört. Im Gebet klagt er sein Leid dem Herrn. Der Herr antwortet ihm und sagt, sei nicht traurig. In dieser Gemeinde wollte ich auch schon Mitglied werden. Sie haben mich auch nicht angenommen. Tragisch, liebe Geschwister, wenn der Herr wenn der Herr in seinem Volk keine Aufnahme findet, er muss hinaus. Die ganze Ablehnung, die der Herr von seinem Volk erfahren muss, konzentriert sich in diesem kleinen Wörtlein hinaus. Im scheinheiligen Volk ist kein Platz für den heiligen Herrn. Liebe Geschwister, an wie vielen Orten mag das auch heute der Fall sein? In wie vielen Kirchen und Gemeinden, die seinen Namen tragen, hat der Herr auch heute keinen Platz. Ich will gar nicht auf die bekannten und offenkundigen Fälle hinweisen. Ich will es viel persönlicher sehen. Auch in den Herzen wie vieler Menschen, die auf seinen Namen getauft sind, hat der Herr möglicherweise nie einen Wohnort gefunden. Es blieb beim Bekenntnis der Lippen. Es blieb beim frommen Schein. Es blieb bei einem äußerlichen Christsein. Aber bei wie vielen, die vielleicht Sonntag für Sonntag im Gottesdienst sind, steht der Herr immer noch draußen vor der Tür. Keinen Platz. Dass wir ihn doch alle in unseren Herzen haben, liebe Geschwister und liebe Gäste, wirklich und wahrhaftig. Und dass er der Herr, der Heiland und der Herr unseres Lebens sein darf. Denn sonst müssen wir eines Tages, wenn er einzieht in seine Stadt, hinaus. Denn von rechts wegen ist unser Platz ja draußen. Das ist ja der Punkt, dass er da draußen am Kreuz unseren Platz eingenommen hat. Nicht nur am Kreuz, sondern eben auch draußen vor der heiligen Stadt. Da stirbt er für uns. Er muss hinaus, damit wir hinein können. Er trägt unsere Schuld. Und deshalb hängen sie ihn draußen und nageln ihn ans Kreuz bei den Schwerverbrechern. Draußen am Ort der Schande, draußen am Ort des Todes, an unserem Platz. Aber nun passiert da draußen auf Golgatha etwas Merkwürdiges. Pilatus, der römische Statthalter, lässt eine Tafel anbringen. Das ist soweit ganz üblich. Der Name des Verurteilten und der Grund seiner Verurteilung wurden regelmäßig auf diese Weise auf einer Tafel aufgeschrieben und die Tafel angehängt. Wer vorbeigeht, sollte wissen, warum dieser Mensch, der da hängt, den schlimmsten aller vorstellbaren Tode sterben muss. Aber ein Detail ist ungewöhnlich. Pilatus lässt auf die Tafel schreiben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Er schreibt nicht, Jesus von Nazareth, der Rebell, der Aufrührer gegen die römische Staatsmacht. Er schreibt, König der Juden. So als handle es sich bei dieser Aussage um eine Tatsache. Warum hat Pilatus so geschrieben? War es nur Hohn und Spott für Jesus und für die Juden? Verächtlichmachung, da guckt ihn euch an, euren König? Wollte er dem Hohen Rat, der ihn ja widerwillend zu dieser Kreuzigung genötigt hat, noch am Abgang eine ans Schienbein treten? Oder schwingt doch eine gewisse Achtung mit für diesen Mann am Kreuz, der so unbeeindruckt vor ihm stand und ihm gesagt hat, wenn dir Macht nicht von oben gegeben wäre, hättest du keine Macht über mich. Die Antwort auf diese Frage weiß außer Pilatus Gott allein. Sicher ist nur, Pilatus hat so schreiben lassen, König der Juden. Und um sicher zu gehen, dass es jeder, aber auch wirklich jeder, der vorbeigeht, lesen kann, hat er es in allen drei gängigen Sprachen schreiben lassen, in Hebräisch, der Landessprache, in Griechisch und Lateinisch, den öffentlichen Amts- und Regierungssprachen. Den hohen Priestern hat das gar nicht gefallen. Die kommen sofort zu Pilatus. Sie sind ja auch auf Golgatha anwesend. Vielleicht nicht persönlich, aber doch durch Boten, die für sie vor Ort beobachten, was geschieht, und sie umgehend in Kenntnis setzen. Sie können sich diesen Triumph ja nicht entgehen lassen. Aber jetzt reiben sie sich verwundert die Augen und sie ärgern sich und sie werden umgehend bei Pilatus vorstellig, schreibe nicht König der Juden, sondern dass er behauptet hat, er sei der König der Juden. Pilatus bleibt stur, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die hohen Priester kommen mit ihrem Anliegen nicht durch, die Tafel bleibt hängen. Und nun, liebe Geschwister, diese Tafel gibt's ziemlich sicher heute noch. Ich sage gleich, warum ich auch Wert drauf lege, das zu sagen. Zumindest einen Teil davon, was wir da sehen, wird seit rund 1700 Jahren in der römischen Kirche Santa Croce di Gerusalemme aufbewahrt. Diese Kirche wurde speziell zu Ehren auch dieser Tafel im Jahr 330 gebaut. Aus einem Palast, in dem die Kaiserin Helena zuvor gewohnt hat, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin. Der Überlieferung nach hat sie diese Tafel samt vielen Gegenständen aus dem Heiligen Land gebracht. Und diese Überlieferung hat viel für sich. Versetzen wir uns in die damalige Zeit des Kaisers Konstantin. Wenige Jahrzehnte zuvor hat unter Diokletian noch die blutigste aller bisherigen Christenverfolgungen stattgefunden. Unmengen an Christen im ganzen Römischen Reich waren umgebracht worden. Und jetzt auf einmal war das Christentum als Religion staatlich anerkannt. Die Verfolgung war weg. Und wem war das zu verdanken? Konstantin, menschlich betrachtet. Und seine fromme Mutter bereist nun das Heilige Land und sucht die Stätten auf, an denen Jesus gelebt, gewirkt hat und gelitten. Soweit ich weiß, gehen viele Kirchen und Bauwerke an diesen Städten ursprünglich auf die Kaiserin Helena zurück, die dort die ersten Dinge errichten ließ, die offensichtlich nach Kräften bemüht war, das christliche Erbe und auch die geschichtliche Erinnerung an das Leben Jesu vor Ort festzuhalten. dass wichtige Gegenstände, die man bisher in der Zeit der Verfolgung versteckt hat, nun dieser Frau übergibt und anvertraut, das liegt durchaus nahe. Der Papyrologe Carsten Peter Tiede hat diese Tafel im Jahr 2000 untersucht. Er schließt mit ziemlicher Sicherheit aus, dass sie eine Fälschung sei. Sie gibt genau den Wortlaut des Johannesevangeliums wieder, Jesus Nazarener, König der Juden, Tafel aus Walnussholz. Und genau wie Johannes berichtet, ist sie in Hebräisch, Latein und Griechisch beschrieben. Und ein interessantes Detail, was die Echtheit sehr, sehr stark unterstreicht, Kenner wissen, Hebräisch wird von rechts nach links geschrieben. Die hebräische Bibel beginnt deshalb auch ganz hinten. Man liest sie von hinten nach vorn. An dieser Tafel ist interessant, dass nicht nur das Hebräisch von rechts nach links geschrieben ist, sondern auch das Lateinische und das Griechische. Das kann eigentlich Jahrhunderte später irgendeinem Fälscher nicht mehr notwendigerweise passieren. Wer es gewohnt ist, wie wir alle auch, üblicherweise von links nach rechts zu schreiben, der denkt, kommt nicht auf die Idee, gegen alle Gewohnheit und Praxis Lateinisch und Griechisch falsch rechts herum zu schreiben. Ein kleines Detail an dieser Sache. Für die Tatsächlichkeit dessen, was der Johannes hier berichtet, was vor 2000 Jahren auf Golgatha geschah, haben wir noch einen weiteren interessanten Zeugen, von dem unser Predigttext redet. Wir lesen Vers 23 und 24. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Unterkleid. Das Unterkleid aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, die da spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und dieses Gewand, um das die Soldaten das Los geworfen haben, liebe Geschwister, auch das dürfte es heute noch geben. Das ist der sogenannte Trierer Rock, aufbewahrt ebenfalls seit vielen, vielen Jahrhunderten in der großen Stadt Trier. Kaiserin Helena soll der Überlieferung nach dieses Gewand im Jahr 327 auf einer Pilgerreise nach Jerusalem bekommen und der Trierer Kirche geschenkt haben. Aus den oben schon genannten Gründen spricht einiges für diese Überlieferung. Der Ort Trier überrascht nur auf den ersten Augenblick. Wer sich in römischer Geschichte ein bisschen auskennt, weiß, dass Konstantin interessanterweise für einige Jahre den Sitz des römischen Kaiserthrons und der Kaiserregierung nach Trier verlegt hat. Und dort lebte er tatsächlich einige Jahre mit seiner Mutter Helena. Dass Helena bei dieser Gelegenheit dieses Gewand in Trier gelassen und dafür dann eine Kirche gebaut wurde, ist also durchaus im Rahmen des historisch Naheliegenden. Es ist übrigens nicht besonders beeindruckend. In unserer Neuwiederzeit waren wir einmal dort und haben das Gewand angeguckt. Das ist so dünn, der alte Stoff, man sieht fast nur noch das untergewebte Nachteil. Über die lange Zeit ist das Original ziemlich verblasst. Trotzdem ist es schon irgendwie interessant, wenn man da vor einer dicken Scheibe steht und sieht auf dieses Tuch, auf dieses Gewand und denkt, das könnte tatsächlich das Gewand sein, das Jesus getragen hat, um das sie unterm Kreuz von Golgatha gewürfelt haben. Wir dürfen und sollen, liebe Geschwister, einen unbefangenen Zugang zu diesen geschichtlichen Zeugen haben. Wir tun uns als evangelische Christen damit immer wieder schwer, stelle ich immer wieder fest, wenn ich auf solche Dinge hinweise. Wir evangelischen Christen schrecken da oft erstmal zurück, denn diese Zeugen sind ja seit jeher im Besitz der katholischen Kirche. Und sie erfahren in der katholischen Kirche nun eine Verehrung im Zusammenhang des Reliquienkults, der ihnen in der Tat nicht zukommt, der vielmehr Christus die Ehre raubt. Müssen wir ganz klar festhalten. Und deshalb packt uns zuerst ein gewisses Unbehagen, vielleicht sogar ein leichtes Gruseln, wenn wir an solche Reliquien denken. Wir haben ja hier auch nicht weit entfernt in Weingarten die Heilig-Blut-Reliquie, mit der ich mich aber geschichtlich noch nicht befasst habe, was es da auf sich haben soll oder nicht. Aber, liebe Geschwister, der falsche Gebrauch einer Sache, die falsche Verehrung einer Sache, soll uns nicht vom rechten Gebrauch abhalten. Und der rechte Gebrauch dieser Gegenstände besteht darin, dass wir sie als geschichtliche Zeugen schätzen. Und konkret zum Beispiel der zunächst letztgenannte Trierer Rock ist ja nicht nur ein Zeuge geschichtlicher Vergangenheit, er ist auch ein Zeuge der Erfüllung biblischer Prophetie. Im Psalm 22, Vers 19 wurde es vorhergesagt, dass sie über seinem Gewand das loswerfen. Der andere Punkt, weshalb im evangelischen Bereich wir uns oft schwer tun, dass die Bedeutung der Geschichtlichkeit dieser Ereignisse abgewiesen wird. Man sagt, das sind doch Glaubenszeugnisse. Und Glauben heißt angeblich nicht Wissen. Und schließlich, wenn wir es im Christsein mit Tatsachen zu tun hätten, die man beweisen könnte, dann bräuchte man ja nicht mehr glauben. Wer so argumentiert, zeigt, dass er vom Wesen des Glaubens nicht wirklich viel verstanden hat. Es geht beim Glauben nicht um einen Unterschied zum Wissen. Ich werde darauf gleich noch eingehen. Das Problem ist heute in unserer Zeit, wenn man Fakten hätte, dann wäre die schöne Beliebigkeit futsch. Dann müsste man sich womöglich als intellektuell redlicher Mensch den Fakten beugen. Und das will man nicht. Und deshalb haben Fakten in unseren Tagen so wenig Konjunktur. Übrigens, und das ist dramatisch, auch in der frommen Welt. Es gab neulich in der Bekenntnisbewegung eine berechtigte und nicht geringe Aufregung über einen Artikel in der Pro-Christ-Zeitschrift. Pro-Christ ja eigentlich eine gute Sache, dass Menschen zum Glauben eingeladen werden. Aber in dieser Zeitschrift war nun ein Artikel, wo man sagen muss, da musste zu Recht massive Kritik geübt werden. Unter dem Thema, wer ist ein Christ, wurde recht dünn und oberflächlich dahingelabert. Das Schwierigste an diesem Artikel war, dass ein offenkundiges Desinteresse daran bestand, über wesentliche Glaubensinhalte, Tatsachen des christlichen Glaubens zu informieren. Unter der entscheidenden Fragestellung, wer und was ist ein Christ, wurde nichts gesagt darüber, wer Jesus ist, was er getan hat, wozu er gekommen ist, dass der Heiland ist. Es wurde nichts gesagt über Sünde, über Rechtfertigung, über Gericht, über Erlösung. Gar nichts, dass Jesus Gottes Sohn ist, wie man Christ wird. Nichts. Gar nichts. Alle wichtigen Fakten wurden komplett verschwiegen. Das ist leider symptomatisch für unsere Zeit. Man hat einen sehr oberflächlichen, emotionalen Zugang, wenn überhaupt noch zum Christsein, und ist nicht mehr an Fakten interessiert. Ohne Fakten aber, liebe Geschwister, löst sich der Glaube in völliger Beliebigkeit auf. Das will man. Erst kürzlich tönte wieder Deutschlands oberster evangelischer Christ, der Berliner Bischof und Ratsvorsitzende Huber, keine Religion könne die Wahrheit für sich beanspruchen. Wenn man keine Fakten anerkennt, gibt es keine Wahrheit. Ist alles beliebig. Das hat aber nichts, gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Gar nichts. Der christliche Glaube ist ganz und gar auf Tatsachen aufgebaut und deshalb freue ich mich immer wieder und bringe das auch immer wieder mit einer geradezu kindlichen Freude und Begeisterung, und da stehe ich ganz ungeniert dazu, wenn unsere Archäologen irgendwelche Gegenstände entdecken, mit denen wir gewissermaßen eine Bodenhaftung wieder hinkriegen, auch zu den Ereignissen, die tatsächlich geschehen ist. Der christliche Glaube gründet mit beiden Beinen felsenfest auf dem Handeln Gottes in der Geschichte dieser Welt. Und deshalb sind auch die greifbaren materiellen Zeugen für Gottes Handeln in dieser Welt von einem großen Wert. Sie schaffen keinen Glauben, da komme ich auch noch drauf. Aber für den, der zum Glauben gekommen ist, oder auch für den, der sich kritisch damit auseinandersetzt, können sie interessante Hinweise sein. Wir sehen übrigens auch schon allein an der Tatsache, dass man in der alten Kirche diese Gegenstände gesammelt hat, dass Kaiserin Helena an historischen Orten Kirchen errichten ließ, um diese Stätten in Erinnerung zu bewahren, wie wichtig von Anfang an in der Gemeinde Jesu war, dass diese Ereignisse wirklich sich so in der Geschichte der Welt ereignet haben und dass zu diesen Orten auch greifbare Beziehungen bestehen bleiben. Das alles ist nicht beliebig, denn christlicher Glaube ist keine Religion und keine Philosophie, sondern er gründet sich auf das, was Gott wirklich und wahrhaftig getan hat für uns. wo die Bedeutung des Geschichtlichen relativiert ist, da wird aus dem christlichen Glauben eine nebulöse Fabelgeschichte. Aber ich hatte gesagt, beim Glauben geht es nicht um einen Gegensatz vom Wissen oder Nichtwissen. Es geht um die Frage, wie gehe ich mit dem um, was ich weiß. Ich sage immer wieder, Glauben ist viel mehr als Wissen, nicht weniger, viel mehr. Die Frage ist, welche Konsequenz ziehe ich aus dem, was ich weiß? Ich nenne ein ganz alltägliches Beispiel. Es ist eine unzweifelhafte Tatsache, dass es einen Führerschein gibt in Deutschland. Nicht nur einen, sondern gleich in mehreren Klassen. Man kann einen Fahrkurs belegen, eine Fahrprüfung machen und wenn man sowohl die theoretische wie auch die praktische Führerscheinprüfung bestanden hat, dann bekommt man den berühmten Pappendeckel. Und dann darf man Auto fahren. Das ist eine Tatsache. Kein Mensch in Deutschland wird diese Tatsache bezweifeln. Dennoch gibt es Menschen, die das wissen, aber keinen Führerschein haben. Und nicht notwendigerweise zu dumm dafür sind. Ich kenne solche Leute. Einer davon ist ein Professor der Philosophie. Der ist ganz gewiss nicht zu dumm gewesen, Führerschein zu machen. Der hat sich in seinem Leben einfach nie dafür entschieden, die Prüfung zu machen, Auto fahren zu wollen. Wenn wir unterm Kreuz Jesu stehen, liebe Geschwister, wenn wir die Botschaft vom Heil für die Sünder hören, dann geht es nicht entscheidend um die Frage, ob das eine Tatsache ist oder nicht. Es ist uns als Tatsache sehr gut bezeugt und überliefert, von den geschichtlichen Zeugen her und vom Wort Gottes. Aber wenn wir nun vor diesen Tatsachen stehen, unterm Kreuz von Golgatha, heute am Karfreitag, dann geht es um die Frage, wie gehe ich damit um? Ich stehe vor zwei Tatsachen. Ich schaue in mein Herz und erkenne, ich bin ein Sünder. Und ich behaupte, und ich weiß aus vielen Gesprächen, jeder Mensch, absolut jeder, und sei er noch so ein großer Gottesleugner, wenn er in sein Herz sieht, erkennt er ist ein Sünder. Ich bin nicht, wie ich sein soll. Und wenn es einen Gott geben sollte, einen heiligen und gerechten Gott, kann ich vor ihm so, wie ich bin, nicht bestehen. Das weiß jeder. Das ist die erste Tatsache. Und die zweite, die uns geschichtliche Zeugen bestätigen und die Bibel aber nur in letzter Klarheit sagen kann, dort am Kreuz von Golgatha starb der Heiland für Sünder. Und es geht um die eine Frage, welche Konsequenz ziehe ich aus diesen Tatsachen? Das ist Glauben. Nicht eine nebulöse Beliebigkeit, sondern die ganz persönliche Frage, welche Konsequenz ziehe ich persönlich für mich aus der Tatsache, dass ich ein Sünder bin und dass Jesus der Heiland für Sünder ist. Es geht nur um die Frage, will ich das Heil in Jesus annehmen und im Licht Gottes leben oder will ich lieber in der Finsternis meiner Sünde und Gottlosigkeit untergehen? Das allein ist die entscheidende Frage und allein das heißt Christsein. Als Sünder zum Heiland Jesus Christus kommen. Bewiesen werden kann logischerweise an dieser Tatsache nur der geschichtliche Rahmen. Das, was geschichtlicher Forschung zugänglich ist. Wir können das Tuch angucken und untersuchen. Wir können geschichtliche Zeugen anschauen. Wir können geschichtlich als bewiesen betrachten, dass Jesus von Nazareth gelebt hat. Nur noch Narren, Unverbesserliche behaupten heute etwas anderes. Das geschichtliche Zeugnis ist zu überwältigend. Wir können als geschichtlich bewiesen betrachten, dass er unter Pontius Pilatus gelebt hat, gelitten hat, gestorben ist, begraben. Wir können auch als geschichtlich bewiesen betrachten, dass er am dritten Tag auferstanden ist. Das wäre ein weiteres Thema. Die Zeugen sind so gut. Was wir nicht beweisen können, ist geschichtlich, wer war dieser Jesus? Dass er Gottes Sohn war, dass er für unsere Sünden gestorben ist, das können geschichtliche Zeugnisse natürlich nicht belegen. Das können wir nur aus dem Wort Gottes wissen. Dass er das Heil der Welt vollbracht hat, das sagt uns Gottes Wort und genau darum geht's am Karfreitag. Und damit komme ich zum letzten Gedanken. Als nun Jesus vom Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist, nämlich an den Herrn. Liebe Geschwister, es ist vollbracht. Ich kann die wichtigen Gedanken nur noch ganz kurz andeuten, ein anderes Mal dann sicher dazu schwerpunktmäßig mehr. Es ist vollbracht, das Werk Gottes bleibt nicht auf halber Strecke stecken. Und das gilt ja immer. Das ist mal in diesem Wörtlein, es ist vollbracht, so wichtig geworden in uns, in meinem Leben. Und es gilt für unsere ganzen Bereiche, es gilt nicht nur für die Rechtfertigung. Es gilt als geistliche Grundtatsache, am Kreuz von Golgatha hat Jesus alles erfüllt. Und es ist die Garantie und die Zusage, dass das Werk Gottes niemals auf halber Strecke stehen bleibt. Nicht an uns, nicht an unsere Gemeinde, nicht an unseren Kindern. Gott bringt das, was er anfängt, zum Punkt. Was ist vollbracht? Die Heilige Schrift ist erfüllt. Alle Verheißungen Gottes sind nun in Jesus in Kraft gesetzt. Er ist das Ja und das Amen. Das Gesetz ist erfüllt mit seinen Forderungen, die gegen uns waren. Und deshalb stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz, auch wenn der Wille Gottes für uns verbindlich bleibt. Aber wir müssen es nicht mehr tun, um gerettet zu werden. Gottes Gerechtigkeit ist erfüllt. Das ist so großartig. Auch wenn wir nachher zum Abendmahl kommen, warum darf ich elender und erbärmlicher Sünder an den Tisch des Herrn treten? Doch nicht deshalb, weil ich mich letzte Woche einigermaßen erfolgreich am Riemen gerissen habe, sondern deshalb, weil der Herr mich nun nur noch in Jesus ansieht. Nur noch reingewaschen vom Blut des Lammes stehe ich, elender Sünder, schneeweiß, porentief rein vor dem Herrn, in Jesus. Gottes Gerechtigkeit ist erfüllt. Die Schuld ist bis zum letzten Cent bezahlt. Und deshalb können und müssen wir gar nichts mehr dazu tun. Wenn etwas vollbracht ist, dann fehlt nichts mehr. Liebe Geschwister, es ist eine vollkommene Gabe am Kreuz, die wir uns nur schenken lassen können. Nur Ja sagen. Und auch das können wir nur in der Kraft Gottes. Karfreitag sagt uns, wir sind ganz und gar Beschenkte. Und als solche dürfen wir an den Tisch des Herrn kommen, ganz und gar ohne Verdienst sein Heil annehmen. Je älter ich werde, liebe Geschwister, umso dankbarer bin ich für diese Tatsache. Meine Sünden, meine Unzulänglichkeiten, meine Schwachheiten können mich nicht vom himmlischen Vater trennen. Das ist wichtig. Wir sehen zwar hoffentlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte der Jesus-Nachfolge die eine oder andere Verbesserung. Es sollte nicht alles beim Alten bleiben. Aber wir merken doch, wir sind und bleiben Sünder. Es bleibt furchtbar vieles im Argen. Es ist furchtbar vieles nicht so, wie sein sollte. Und trotzdem darf ich um Jesu Willen zum Herrn kommen. Es ist vollbracht. Wie wir gleich miteinander singen, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Und wenn der Himmel offen ist, dann sollte keiner von uns draußen stehen. Amen.